Hallo und herzlich willkommen. Es geht um X, nicht die Social Media Plattform, sondern die Krankheit. Beides ist nicht schön. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, erstmal, ist X als Name für eine Krankheit dann nicht doch ein bisschen zu sehr Hollywood?
Naja, es ist einfach X, solange man nicht weiß, um was es sich handelt. Mhm. So wie Aktenzeichen XY ist es jetzt eben Krankheitszeichen X.
Mhm. Und sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber spätestens seit Corona ist ja jede Krankheit, die irgendwie ansteckend ist, irgendwo auf der Welt, sofort beunruhigend. Egal, ob jetzt spekuliert wird, ob es Vogelgrippefälle bei irgendwelchen Arbeitern in den USA gibt oder eben eine Krankheit X im Kongo. Bist du da etwas abgebrühter so als Mediziner oder geht's dir genauso?
Naja, dieser Fall ist komisch. Mhm. Wir haben eine Krankheit und diese Krankheit hat bisher 400 Menschen oder so ähnlich betroffen und 31 Menschen sollen umgekommen sein, vor allen Dingen Kinder. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr beunruhigend.
Also vor ein paar Tagen hat die Tagesschau zumindest mehr als 130 Tote schon gemeldet.
Ja, aber diese Zahlen unterscheiden sich erheblich und das hat auch damit zu tun, dass die Erfassung einfach sehr schwierig ist.
Okay.
Das Problem ist, der erste Fall dieser nicht ganz klaren Krankheit im Kongo, in der Region Panzi, noch nie davon gehört natürlich, war am 24. Oktober. Und die Betroffenen haben grippeähnliche Symptome. Und damit wird auch schon klar, wo das Problem liegt. Also sie haben Fieber, sie haben Atemstörung, Schnupfen, Kopf-, Gliederschmerzen und einige von denen hatten eine Anämie, also Blutarmut. Und das ist ein Bereich, wo wirklich die Gesundheitsversorgung extremst schlecht ist. Mhm. Also die Mediziner, die von der Regierung der Demokratischen Republik Kongo dahin geschickt wurden, brauchten, glaube ich, 2 Tage, um dahin zu kommen. Es ist Regenzeit, die Straßen sind schlecht, der Transport ist problematisch und insofern ist das alles sehr problematisch und die Untersuchung ist es auch. Und insofern wissen wir auch nicht genau, wie viele Fälle es da gab, wie viele Todesfälle. Also die Zahl 31 klingt nach einer scheinbaren Präzision, die es aber nicht gibt. Und die anderen Zahlen sind eben ganz anders. Und jetzt ist halt die Frage, was ist das? Mhm. Ist das eine neue Krankheit? Aber das kannst du so leicht auch nicht feststellen. Sind das Pilze oder Bakterien oder sind das Viren, sind es Parasiten? Das musst du erstmal mit einem Hochleistungslabor feststellen, was es eigentlich ist. Mhm. Und es ist hier auch gar nicht ganz klar, ob das überhaupt eine neue Krankheit ist. Oder ob da jetzt schlicht und einfach die Regenzeit und die Grippesaison und die akute Ernährungsproblematik möglicherweise durch die Regenzeit da nicht dazu führen, dass andere Krankheiten einfach auf schwächere Menschen treffen.
Also jetzt gerade habe ich aktuell gelesen, dass die WHO Hinweise auf Malaria bei Krankheit X gefunden hat. Jetzt ist das erstaunlich, wenn es tatsächlich so sein sollte, weil ich würde denken, Malaria kennt man ganz gut. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen. Und das schien mir, auch wenn es eine dramatische Krankheit sein kann, eher so, als ob das Wissen um Malaria ein alter Hut ist.
Ja, und Malaria kann man nun wirklich relativ einfach feststellen. Du brauchst dazu ein Mikroskop und einen Blutausstrich. Aber daraus wird auch klar, wie diffus eigentlich da die Gemengelage ist. Und jetzt muss man wirklich sagen, also 40% der Kinder dort haben Malaria. Das ist ja eine irre hohe Zahl.
Wie? Immer?
Ja. Normalerweise überlebst du Malaria.
Ja.
Also es gibt Malaria tropica, die kann dich töten. Und es gibt die anderen beiden, Tertianer und Quartaner. Mhm. Die ist eher chronisch, die bleibt, wenn du Pech hast, lebenslang in deinem Blut. Ich hatte selber Malaria. Ich hatte dankenswerterweise die Tropica-Form. Also ich hatte die bekommen, als ich dort in einer Klinik gearbeitet habe, in Kenia. Und das war eine resistente Form. Ich hatte also die normale Vorbeugung, die man dann nimmt und habe es trotzdem bekommen. Und es war eben die Tropica-Form. Und das hat den Nachteil, die hätte mich umbringen können, wenn ich mich nicht hätte behandeln lassen. Das habe ich natürlich.
Ist ein echter Nachteil.
Ja, das ist ein entscheidender Nachteil für Leute, die nicht an Medikamente kommen. Und der Vorteil ist, die verbleibt nicht im Körper. Also ich darf zwar heute immer noch kein Blut spenden, wegen einer Malaria, die ich vor langer Zeit hatte, aber sie verbleibt nicht im Körper. So.
Moment, du darfst kein Blut spenden? Weil sie bleibt nicht im Körper, aber vielleicht eben doch? Ist das der Grund?
Ich darf kein Blut spenden, weil es Malaria-Formen gibt, die im Körper bleiben. Und wenn du Malaria hattest, dann geht man erstmal davon aus, es könnten die beiden anderen sein. Und insofern darfst du dort nicht Blut spenden, weil die könnten dann noch gelegentlich auch wieder in den Blutkreislauf zurückkehren, aus den Depots, in denen sie sind. Und hier ist es natürlich so, im Kongo, in dieser Provinz, da ist jetzt Regenzeit. Okay, da ist jetzt Grippesaison. Okay, da ist massive Unterernährung. Es heißt, dass dort 40% der Menschen unterernährt sind und 60% der Kinder. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn Malaria, die eigentlich dort bekannt und sehr üblich ist, auf ungewöhnlich stark geschwächte Organismen trifft, vor allen Dingen eben auf Kinder, dann kann sie einen Verlauf nehmen, den man von Malaria normalerweise nicht kennt. Insofern ist es denkbar, dass hier überhaupt keine neue Krankheit unterwegs ist. Keine Krankheit X, sondern schlicht und einfach Malaria oder auch Grippeviren auf Menschen treffen, die noch schlechter ernährt sind als sowieso schon. Das wäre allerdings eine Schande, weil das wäre natürlich eine Anklage nicht an die Natur, die jetzt wieder ein böses Virus auf uns losgelassen hat, sondern auf die Menschheit, die nicht in der Lage ist, die Ärmsten der Armen so zu versorgen, dass sie zumindest einigermaßen stabil sind.
Ich glaube, egal welche Krankheit jetzt wirklich dahinter steckt, können wir diese Anklageschrift auf jeden Fall verfassen. Also so oder so ist das, was du gesagt hast, natürlich schändlich. Jetzt sagt die WHO, nur in 10 bis 12 Proben konnte man Malaria nachweisen. Spricht das dann dafür, dass es Malaria ist, aber man kann sowas nicht gut nachweisen? Oder wie denkst du darüber?
Naja, also wenn die Malaria krankheitsrelevant ist, dann kann man sie auch im Blut nachweisen. Mhm. Und insofern wäre das ein deutliches Gegenargument. Aber nicht dagegen, dass andere, aber bekannte Krankheiten schlicht und einfach sozusagen diese Häufung ausgelöst haben. Und da gibt es auch die Mpox oder Affenpocken,
ja,
die dort eine sehr große Rolle spielen. Das ist eine Virenerkrankung, gegen die man übrigens auch impfen kann. Mhm. Und die eben auch besonders fatal sich auswirkt, wenn sie auf geschwächte Menschen trifft. Mhm. Also die Gemengelage ist total unklar. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch, dass man sehr beunruhigt auf den Kongo schaut. Aber nicht, weil die dort versterben, sondern weil wir jetzt die Angst haben, es könnte ein neues Virus sein, ein mutiertes Virus oder eine mutierte Krankheit. Und die könnte dann uns bedrohen. Also es geht nicht darum, dass dort Leute sterben, sondern es geht darum, dass bitte, bitte bei uns keine Leute sterben. Das ist dann eben das Prinzip der Berichterstattung. Und
ethisch sehr fragwürdig, möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen.
Zweifelsohne. Wahrscheinlich ist es hier einfach nur so, dass tatsächlich eine normale Krankheit, in Anführungsstrichen, in dieser Situation eben fatale Wirkungen hat.
Mal ein anderer zynischer Gedanke. Als Covid-19 kam, hat sich das ja rasant über die ganze Welt ausgebreitet. Wenn jetzt da zum Beispiel Mpox wütet, und das macht sie ja jetzt schon seit einigen Monaten, warum bleibt es so relativ auf diese Gebiete beschränkt? Weil die Leute dort einfach nicht genug Kohle haben, um in Urlaub zu fliegen und uns anzustecken?
Und weil wir nicht genug Interesse haben oder...
Ja, ist das so? Ist das ein echter Faktor?
Das halte ich auch für einen echten Faktor, ja. Wobei ich nicht weiß, wie sich Mpox, wie schnell es sich verbreitet, mhm, normalerweise. Also wie virulent das ist. Also das war ja bei Covid sehr stark, ne? Also die Übertragungswahrscheinlichkeit war sehr, sehr hoch.
Klar.
Wie das bei Mpox ist, weiß ich schlicht nicht.
Bei Mpox gibt es einen Impfstoff. Bei Covid gab es den am Anfang eben nicht.
Genau.
Du hast ja eben gesagt, wir können die Anklage führen, dass es hier wirklich darum liegt, dass die Menschen sich nicht um die anderen Menschen kümmern. Und das ist hier eindeutig so. Sonst könnten wir in der Region komplett flächendeckend impfen lassen. Und Medikamente gegen Malaria hinschaffen, ne? Denn es gibt ja Medikamente.
Es gibt sogar eine Impfung gegen Malaria.
Gegen alle drei Formen?
Ja, aber die Aussage ist ohne Gewähr.
Fragen Sie einfach beim Robert-Koch-Institut.
Genau, jederzeit. Nein, aber auch die Tatsache, dass hier vor allen Dingen Kinder unter den Toten sind,
ja,
macht die Sache ja noch schlimmer. Also insofern, ja, das ist schon eine Anklage, die im Raume steht.
Meinst du bei Mpox oder auch bei Krankheit X? Weil bei Mpox sind es irgendwie 79% aller Todesfälle sind Kinder, was heftig ist, ja.
Bei Krankheit X ausdrücklich auch. Wobei, ja, wir ja eben gar nicht wissen, was Krankheit X ist.
Ja, okay.
Aber auch die Vorbeugung bei Malaria. Also ich meine, man kann Malaria relativ einfach vorbeugen, indem man sich im Bett mit einem Netz schützt, was dann irgendwie entsprechend getränkt ist und die Insekten da nicht reinkommen. Das kostet mit Verlaub fast nichts. Und die Insekten stechen in der Regel ja in den Abendstunden. Mhm. Und das könnte man verhindern. Kann man aber nicht, weil diese Dinger nicht vorhanden sind. Also das ist schon, ich glaube, diese Krankheit X oder was auch immer dahinter steht, ist schon eine Anklage an die sozialen Verhältnisse auf unserem Globus.
Lass uns trotzdem noch ein bisschen mehr an uns denken, wo wir schon alle so selbstsüchtig sind. Denn mit den USA haben wir einen regen Austausch über den Flugverkehr und Tourismus. Und da wütet ja auch was, nämlich die gute alte Vogelgrippe. Inzwischen glaube ich sowas wie eine Rindergrippe, oder? Also das war mir übrigens vor den letzten Monaten gar nicht klar, dass die Vogelgrippe sehr gerne auch mal ganz andere Tierarten infiziert. Mhm. Und jetzt haben sich ja schon über 50 Menschen, die mit diesen Rinderherden arbeiten, auch angesteckt mit der Vogelgrippe. Also Menschen, wo der Verlauf wohl mild ist. Und man denkt, ja, aber wieso könnte es noch schlimmer kommen? Weil das eben noch nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird. Also wir Menschen stecken uns an beim Rind, aber stecken dann nicht unsere Familie zu Hause an. Bis jetzt jedenfalls.
Ja, aber das ist genau der entscheidende Unterschied. Eine Pandemie braucht die Übertragung von Mensch zu Mensch. Und das tut sie nicht. Warum tut sie das nicht? Schwierig. Man hat dummerweise jetzt bei einem Menschen in Kanada 2 Mutanten festgestellt. Also dieses Virus mutiert, das ist ja auch wenig überraschend.
Mhm. 2 Mutationen meinst du hoffentlich? Weil Mutanten sind diese Dinge aus den Horrorfilmen.
Nein, nicht wirklich. Okay, 2 Mutationen festgestellt. Das Problem ist natürlich, dieses Virus ist zunächst mal für das menschliche Immunsystem unbekannt. Das heißt, es reagiert verzögert, aber es reagiert. Umgekehrt ist es aber auch so, dass der Mensch für das Virus unbekannt ist. Viren sind ja Organismen, wenn es überhaupt Organismen sind, eigentlich sind es nur Eiweißhaufen, die keinen eigenen Stoffwechsel haben und die sind erstmal tot, wenn man so will. Und die können nur sich vermehren, wenn wir ihnen dabei helfen, wenn also Zellen dabei helfen, wenn sie also in eine Zelle reinkommen. Und die Zelle wird so manipuliert, dass sie dann lauter neue Viren herstellt, die dann wiederum in der Lage sind, in anderen Zellen dafür zu sorgen, dass neue Viren hergestellt werden. Und diese Zellfabriken sind für die Viren erstmal relativ unbekannt. Das heißt, da haben sie große Schwierigkeiten. Dann ist es so, also die normale Übertragung von Vogel zu Vogel verfolgt über den Vogeldarm. Und der hat eine gepflegte Temperatur von 40 Grad. Und über Vogelkot dann. Wenn die Viren aber von Mensch zu Mensch übertragen werden sollen, dann müssen sie es eigentlich über die Nasenschleimhaut tun. Die ist deutlich kälter. Das ist insofern für die Viren ein Problem. Im Moment können sie es nicht. Also es sieht im Moment relativ unproblematisch aus. Allerdings fällt jetzt die Vogelgrippe mit der normalen Grippe zusammen. Und Viren sind relativ innovationsfreudig. Also wenn jetzt ein normales Grippevirus und ein Vogelgrippevirus in einem menschlichen Körper zusammenkommen, dann können die Genfragmente austauschen. Und dann kann es sein, dass die problematischer werden. Denn die Grippeviren wiederum, die haben das ja alles im Griff. Also insofern vorsichtige Entwarnung, aber keine endgültige.
Und wenn man jetzt weiß, dass eine große Gefahr der Ansteckung vom Rind auf den Menschen zunächst mal über nicht pasteurisierte Rohmilchprodukte sein könnte, und man auch weiß, dass der designierte Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten, Robert Kennedy, ein absoluter Rohmilchfanatiker ist, gleichzeitig Impfgegner, dann weiß ich nicht, wie lange haben wir noch bis zur Zombie-Apokalypse?
Ich bin mal sehr gespannt, also falls der Mensch überhaupt jetzt durchkommt, der muss ja jetzt bestätigt werden und es gab jetzt viel Dutzend Nobelpreisträger, die den Senat oder das Repräsentantenhaus aufgefordert haben, Kennedy nicht zu akzeptieren. Mal sehen, ob das irgendeine Wirkung hat. Unwahrscheinlich.
Ja, es hat ja schon eine Wirkung auf das Trump-Team, denn eine Sprecherin, glaube ich, von Trump oder ein Sprecher, aber ich glaube, es war eine Sprecherin, hat gesagt, das wäre ja nun wieder typisch. Allzu lang wäre dieses Land eben von den Eliten beeinflusst worden. Und damit waren die Nobelpreisträger gemeint. Dass ein Kennedy und Donald Trump nicht die Eliten sind, sondern die Leute, die sich den Arsch abarbeiten, im Sinne der Menschheit Forschung voranzubringen, gehört zu den, sagen wir mal, traurigen, aber irgendwie auch lustigen Dingen, mit denen wir heute uns so beschäftigen müssen.
Das ist eine total lustige Drehung, die Argumentation. Also das möchte ich jetzt auch anerkennen.
Ja.
Aber hier ist es jetzt einfach so, ja, er ist ein Impfgegner, jo. Wie sich das dann auswirkt, er ist ein Rohmilchliebhaber, das, naja, weiß ich auch nicht.
Also nichts gegen Rohmilchprodukte, aber im Moment scheint das ja nun wirklich riskant zu sein, ja?
Ist nicht klar, ob das riskant ist, aber es ist möglich, dass es riskant ist. Also spricht viel gegen Rohmilch und es spricht übrigens immer und immer schon alles gegen Rohmilch bei kleinen Kindern. Also genieße Rohmilch, wenn du es willst, aber bitte, bitte keine Neugeborenen und kleinen Kinder. Das ist eine wirklich schlechte Idee.
So, jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie beunruhigt bist du durch die verschiedenen, sagen wir mal, noch nicht pandemischen, aber doch schwierigen Infektionsherde, die sich gerade so im Kongo und in den USA tummeln?
Naja, ich bin viel weniger beunruhigt, als ich es früher gewesen wäre. Weil wir ja wirklich jetzt ein neues Instrumentarium zur Verfügung haben, was wir bei Covid-19 zum ersten Mal in Aktion erlebt haben. Eine neue Technik, um sehr schnell passgenaue Impfungen herzustellen. Sehr schnell, sehr günstig und eben ganz präzise auf einen bestimmten Erreger und sei es ein Virus abgestimmt. Das, worüber wir in der Krebsfolge gesprochen haben, gibt es ja eben auf der Infektionsebene ausdrücklich auch.
Und insofern, du weißt aber, warum es das letzte Mal so schnell ging. Das ging das letzte Mal so schnell, weil Donald Trump die Operation Warp Speed angekurbelt hat und mit unfassbar viel Geld diese Entwicklung der Impfstoffe für Corona vorangetrieben hat. Jetzt inzwischen hat er auch begriffen, dass ein Großteil seiner Wählerinnen und Wähler krasse Impfgegner sind. Ich weiß nicht, ob das nochmal passieren würde.
Ja, aber man muss sagen, das Prinzip steht.
Ja, ja, das stimmt.
Und mit dem Prinzip kann man jetzt mit relativ geringen Kosten und vor allen Dingen auch mit geringer Vorlaufzeit. Also früher war das ja so, dass man Impfstoffe dann eben in Hühnereiern ausbrüten musste.
Das würde man heute schon wegen der Vogelgrippe nicht mehr machen wollen.
Naja, weiß ich jetzt nicht so. Aber das Prinzip funktioniert und es war immer so, dass es neue Krankheiten gab, dass es Subtypen gab, dass es Mutationen gab, die dann gefährlich wurden. Aber ich glaube, zum ersten Mal kann man realistisch mit einem gewissen Optimismus solche Entwicklungen beobachten, weil man sie wirklich bekämpfen kann. Das Prinzip ist, glaube ich, ein wirklich gutes. Und das geht mit Donald Trump, aber es geht auch ohne Donald Trump. Und es geht mit Herrn Kennedy als Gesundheitsminister, aber es geht auch ohne ihn. Also dazu ist der Rest der Welt dann doch groß genug und die Interessen sind groß genug, um das dann wirklich trotzdem durchzuziehen.
An dieser Stelle vielleicht nur noch ein ganz kleiner Hinweis. Ärzte ohne Grenzen ist natürlich auch schon dabei, im Kongo zu helfen, speziell bei der Geschichte mit Mpox. Also ich glaube, wenn man sich etwas weniger schlecht fühlen möchte und was für so ein Schwellenland tun in dieser Hinsicht, dann ist das eine gute Adresse. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.